Wir haben es hier vorrangig mit Fällen zu tun, die sich in den späten 70er und frühen 80er Jahren abgespielt haben. Und was immer wieder rauskommt, ist, dass die Autorität der Täter von so großer, auch einschüchternder Bedeutung war, dass sich die Betroffenen, die Opfer, überhaupt nicht getraut haben, irgendwas zu sagen. Ich höre immer wieder oder habe immer wieder jetzt gehört, dass die Leute sagen, ja, hätte ich das meinen Eltern erzählt, naja, da hätte ich wahrscheinlich nochmal eine Tracht Prügel bezogen, dass ich die ehrwürdigen Leute so verunglimpfe. Also das Autoritätsgefälle und auch das, ja, da mache ich ja mit und das sind ja die Leute, die wissen, wo es richtig ist und wie es richtig ist und vielleicht ist bei mir da was falsch. Das spielt eine ganz große Rolle.
Haben Sie denn auch von Paters gehört, die Fälle gemeldet haben, die Sie an Mitbrüdern beobachtet haben und trotzdem nicht zur Aufklärung gelangt sind? Wissen Sie auch von solchen internen Fällen?
Wenn es solche Fälle gibt und ich gehe mal davon aus, dass es auch gegeben hat, ich habe da in den Akten einiges gesehen, wo man sagen muss, da sind Entscheidungen getroffen worden, die schon auf Kenntnissen beruhen müssen, wofür ich keine Unterlagen gesehen habe. Also es wird auch eine ganz intensive verbale Kommunikation gegeben haben. Warum diese Sachen dann am Ende nicht oder wenn sie zu Sanktionen geführt haben, häufig dazu geführt haben, dass die Betroffenen oder die Täter versetzt wurden und woanders, also aus ihrem Umfeld rausgenommen wurden und an anderer Stelle wieder eingesetzt wurden. Das ist ein Teil des Problems und der Arbeit, die zu leisten ist.
Aber normalerweise in staatlichen Institutionen oder auch ansonsten, wie reagiert man in so einem Fall? Mit einer einfachen Versetzung ist es doch nicht getan. Das wird doch eigentlich strafrechtlich verfolgt. Warum ist das in diesem Fall nicht passiert?
Gute Frage. Dem müssen wir auch nachgehen. Dem gehen wir nach. Das, es ist vielleicht auch so, dass die, das lerne ich jetzt auch, dass diese Tätigkeiten, um die es geht, dass diese Übergriffe keine schwere sexuelle Machenschaft sind. Also das ist Streicheln, Anfassen, Selbstbefriedigung gegen den Willen des Betroffenen. Das Wichtige ist immer, eklig und schrecklich wird es für die Leute, wenn es gegen den Willen ist. Und ich denke, dass auch in der Gesellschaft damals möglicherweise die Sensibilität dafür gefehlt hat, dass auch solche Geschichten Kindern schaden. Das lerne ich jetzt gerade in diesen ganzen Aussagen, die zu mir kommen, dass selbst diese objektiv relativ kleinen Übergriffe unglaubliche Schäden angerichtet haben, weil es mit dieser Missachtung von Würde oder ja, weil es einfach weil es gegen das war, was die jungen Menschen gerade wollten. Die finden das bis heute eklig und das ist ein schreckliches Gefühl, wenn man daran denkt und so.
Aber es gab doch auch schon in den 70er Jahren Forschung, Traumaforschung, es gab die Psychologie. Man wusste, was sexueller Missbrauch für Folgen hat und dass es da auch ganz bestimmte Muster gibt auf Seiten der Opfer, dass sich die Opfer schuldig fühlen, obwohl sie nicht schuldig sind. Und das sind einfach Kenntnisse, die doch auch schon in den 70er Jahren existierten. Warum hat die Kirche diese Kenntnisse nicht einbezogen als Institution?
Das ist eine der wichtigen Fragen, die zur Beantwortung und zur Aufarbeitung anstehen. Also die Opfer haben es nicht gewusst, die waren zu jung und zu unerfahren. Wieso, dass diese Erkenntnisse bei Leuten in Verantwortung nicht eingearbeitet wurden oder nach denen nicht vorgegangen wurde, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das ist eigentlich ein Schwerpunkt, der sich bei mir in der Arbeit jetzt gezeigt hat, dass diese Geschichten, die an mich herangetragen werden, einen unglaublich großen Raum einnehmen. Und ich feststelle, dass diese Wahrnehmung der Verletzungen den Leuten unglaublich gut tut und es deswegen im Moment bei mir vorrangig darum geht, den Menschen zuzuhören, ihre Geschichten aufzuschreiben, sie zusammenzufügen und daraus ein Bild zu machen, ein Bild herstellen zu können, was eigentlich passiert. Ich habe heute schon wieder an die 3 bis 4 Stunden mit Zuhören zugebracht, und anstelle an diesem Bericht zu arbeiten. Und es ist nach wie vor so, dass ich ganz sicher bin, dass diese Leute ihre Geschichten nicht mehr nächste Woche erzählen wollen, sondern lieber heute.
Und wie viele Anrufe bekommen Sie so pro Tag, dass wir uns das vorstellen können, rein zahlenmäßig?
Ich zähle nicht mehr, es klingelt dauernd. Ich bin gerade in einem anderen Raum, wo ich das Klingeln nicht höre. Es gibt auch Leute, die erzählen, wie hervorragend es auf den Schulen war. Und was sie da alles Tolles erlebt haben. Und manche wissen auch von Brüdern, Schwestern oder vielen Leuten, die sonst was erlebt haben. Also es wird eine ganze Menge berichtet. Mhm. Es gibt vor allen Dingen auch immer wieder Nachrichten, die sich nicht auf Jesuitenkollegs beziehen, sondern auf ganz andere Geschichten. Also auf Schule, andere Schulen, andere Umfelder.
Vor dem Hintergrund, was Sie jetzt erfahren haben in den letzten Tagen, was würden Sie denn als Prävention und Verbesserung auch des Systems vorschlagen?
Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Kindern klar machen, wie, dass man Nein sagen darf, Strukturen herstellen, in denen Beschwerden ernst genommen werden, in denen man merkt, ob einem Kind irgendwas passiert ist, was möglicherweise es noch nicht so alleine sagen kann. Also ich glaube, da sind die Möglichkeiten.
Und in der Kirche?
Da geht es auch um Strukturen. Also nee, ist eine andere Diskussion. Da ist sicher sehr viel zu tun. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wir gerade eine große, große und nicht sehr schnell endende Diskussion in Gang gesetzt haben. Und ich glaube, das ist gut.